Die Predigt heute Morgen habe ich unter die Überschrift gesetzt, aufeinander zugehen, back to the roots oder zurück zu den Wurzeln oder zu dem, was zählt, was grundlegend wichtig ist. Und der Bibeltext soll gleich sein, Markus 12, 28 bis 34. Ich will aber einsteigen, euch mit hineinnehmen mit einem mathematischen Gleichnis. Dazu muss ich vorneweg sagen, dass Mathe und ich stehen ziemlich auf Kriegsfuß. Außer als ich Abitur irgendwann mal gemacht habe, habe ich seitdem damit eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Letzte Woche war ich einkaufen, Pizza im Angebot, 6 Stück, und ich stand in der Schlange und habe schon ausgerechnet, was muss ich gleich bezahlen, habe mir das schon zurechtgelegt, damit ich das Kleingeld loswerde, und war aber völlig daneben. Also musste doch einen Zehner nehmen und Kleingeld wurde mehr. Also Mathe und ich sind nicht so unbedingt, gehören nicht unbedingt zusammen. Also das, was ich euch jetzt versuche als Gleichnis zu bringen, ist Wikipedia-Bildung. Also das mehr will ich dazu gar nicht sagen. Hier seht ihr eine Zahlenreihe. Wer kann mir sagen, was für Zahlen das sind? Ungerade Zahlen. Primzahlen. Hier gibt es einige, die einen ganz scharfen Blick haben. Tatsächlich, das sind Primzahlen. Das, was ich noch wusste von Primzahlen, steht hier. Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, also eine Gerade ohne Komma oder Brüche oder sowas, die größer als 1 ist und ausschließlich durch sich selbst und durch 1 teilbar. Also 5 kann man nur durch 5 und 1 teilen und so weiter und so weiter. Davon gibt es Unmengen, Millionen oder so Primzahlen. Das, was ich neu gelernt habe, vielleicht habe ich das irgendwann in meinem Leben schon mal gehört, ist die Primfaktorzerlegung. Ein schönes Wort, Primfaktorzerlegung. Das heißt, jede Nicht-Primzahl kann man mal nehmen mit einer Primzahl. Also in jeder Zahl, natürlichen Zahl, die keine Primzahl ist, steckt eine Primzahl drin. Irgendwas kann man mal nehmen, so zum Beispiel, was weiß ich jetzt, 10 ist 2 mal 5 oder 14 ist 2 mal 7. Und das soll für alle Zahlen, die keine Primzahlen sind, gelten. Jetzt kommen wir zum Gleichnisteil dieses Bildes. Primzahlen haben damit etwas sehr Grundlegendes für Zahlen. Die stecken also so gesehen in jeder Zahl drin. Entweder sind sie eine Primzahl oder man kann irgendwas mal nehmen mit einer Primzahl. Und dann gibt es noch die 2. Das ist die einzig gerade Primzahl, die es gibt. Und die ist dann damit grundlegend besonders, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Und das übertrage ich jetzt mal. Das ist jetzt der Gleichnisteil. Auch im Glauben gibt es viele grundlegende Wahrheiten. Viele Wahrheiten, die wir wahrnehmen, über die wir reden, wo wir zum Teil sehr unterschiedlicher Meinung sind. Aber es gibt so manche Grundlegenden, die überall drin stecken, die überall drin vorscheinen oder drin vorkommen, egal worüber wir reden. Und eine dieser grundlegenden Wahrheiten ist sowas wie die 2, also was ganz, ganz Besonderes, was ganz grundlegend Besonderes. Um die soll es heute Morgen gehen, um diese grundlegende biblische Wahrheit, die überall drin steckt, die man überall auch finden kann und sollte und muss, egal worüber man redet. Und das steckt mit in unserem Bibeltext, wie gesagt, Markus 12, ab 28. Und ich habe heute wieder die Übersetzung von Adolf Pohl genommen, die ist in der Wuppertaler Studienbibel zu finden. Eine genaue Übersetzung, aber manchmal nicht ganz so rund, nicht so geglättet. Und einer der Schriftgelehrten kam herbei, der gehört hatte, wie sie diskutierten. Also Jesus hat dort mit anderen Schriftgelehrten diskutiert und sah, dass Jesus ihnen schön geantwortet hatte und fragte ihn, welches ist das allererste Gebot? Jesus antwortete, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Gott und du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Zweites Gebot ist dies, lieben sollst du deinen Nächsten wie dich selbst. Größer als diese ist ein anderes Gebot nicht. Und es sagte ihm der Schriftgelehrte, schön Lehrer, wahrheitsgemäß sagtest du, einer ist er und nicht ein anderer außer ihm. Und ihn lieben aus dem ganzen Herzen und dem ganzen Verstand und aus der ganzen Kraft und lieben den Nächsten wie dich sich selbst, ist weit mehr als alle Ganzopfer und Mahlopfer. Und Jesus, als er sah, dass er verständig geantwortet hatte, sagte ihm, nicht fern bist du von der Herrschaft Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Damit schließt dieser kleine Teil, dieser kleine Dialog. Eigentlich könnte jetzt noch kommen, komm und folge mir nach. Also dieser Schriftgelehrte war schon, wie Jesus sagt, ganz nah der Herrschaft Gottes, also der Gemeinschaft mit Gott, hat schon ganz viel Grundlegendes von Gott verstanden. Eigentlich fehlt jetzt hier nur noch so der Aufruf, jetzt komm und folge mir nach. Aber darum geht es in diesem Teil nicht. Vielleicht ist es deswegen auch nicht überliefert worden. Ich möchte uns heute Morgen einladen, entweder uns neu darüber bewusst zu werden, wenn wir Leute sind, die so in der Herrschaft Gottes leben, die mit Jesus unterwegs sind, was so diese Grundlage ist. Und wenn du sagst, ich weiß nicht so genau, dann möchte ich dich einladen, hinzuhören und für dich persönlich zu hören. Ist das dran, ganz sich mit Gott und auf Gott einzulassen? Also diese Grundfrage stellt hier der Schriftgelehrte, welches ist das allererste Gebot? Das Wichtigste könnte man auch sagen oder das Grundlegende oder das, worauf es ankommt. Oder in unserem Gleichnis gesagt, wie lautet die Primwahrheit? Was ist die Zwei in dem, wenn es um den Glauben geht? Diese Frage, welches ist das wichtigste Gebot, ist eine Frage, die immer wieder die Schriftgelehrten, die Rabbis bewegt hat. Das bietet sich auch an, denn vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die Rabbis oder Pharisäer und Schriftgelehrten haben in der Tora, also den fünf Büchern Mose, 613 Gebote gefunden. Wie sie das genau gezählt haben, weiß ich nicht. Überall begegnet einem diese Zahl 613, also wird wohl was dran sein. 365 Verbote, für jeden Tag eins, und der Rest dann Gebote. Und dazu kommt dann die mündliche Tora, also die Auslegung. Sehr umfangreich, aber gar nicht so richtig festgehalten. Irgendwann später wurde dann der Talmud daraus. Die mündliche Tora, weil man ja gar nicht so genau weiß, was bedeuten die Gebote denn jetzt eigentlich für heute? Also mein Problem, was ich jetzt hier habe, das steht gar nicht so in der Bibel. Jetzt muss man überlegen, wie legen wir das denn aus? Und das wird bis heute im Grunde fortgeschrieben, denn die Frage für zum Beispiel orthodoxe Juden, darf ich am Schabbat mein Handy benutzen oder nicht? Ist das jetzt Arbeit oder nicht? Dazu steht nichts in der Bibel. Soweit ich weiß, waren Handys da noch nicht erfunden. Aber trotzdem muss man eine Antwort darauf finden. Wenn das ganz wichtig ist, dass man das Gesetz auch wirklich hält, muss man darauf eine Antwort finden. Dazu also diese mündliche Tora. Jede Menge Gebote gibt es also. Tausende letztlich und viel Diskussion, was nun stimmt. Und da wäre es doch praktisch, ein Gebot zu haben. Zu sagen, wenn man das eine hält, kann man den ganzen Rest eigentlich damit darunter fassen. Aber da hatten sie natürlich die Schriftgelehrten, die Rabbis, große Bedenken. Denn es riecht ja so ein bisschen danach, jetzt habe ich das eine Gebot gefunden, dann muss ich mich um die anderen nicht mehr kümmern. Dann bin ich fein raus, dann kann ich sagen, das eine halte ich immer, egal was ich tue oder lasse, und der Rest interessiert mich nicht mehr. Deswegen war man damit nicht nur sehr vorsichtig, sondern hat sich eigentlich auch immer dagegen gewehrt, sozusagen, es gibt so ein einziges wichtiges Gebot. Jesus nun wird das gefragt, also eine populäre Frage. Ah, und er traut sich. Er traut sich tatsächlich, eine Antwort zu geben. Er sagt nicht, na, man weiß nicht so genau und so, sondern er bringt es auf den Punkt. Und das ist eine Antwort, die zunächst einmal jedem Juden einleuchtet. Jesus antwortete, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Das ist aus 5. Mose 6, Vers 4. Annähernd wörtlich sogar zitiert oder ganz wörtlich zitiert. Schma Yisrael, vielleicht erinnert ihr euch, an dem Sonntag nach Pfingsten, Trinitatis, da hatte ich das schon mal uns versucht nahezubringen. Schma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So heißt das auf Hebräisch. Und da Jesus zwar normalerweise Aramäisch gesprochen hat, das war so die Umgangssprache, und wir das überliefert haben auf Griechisch, können wir aber davon ausgehen, dass er das jetzt wirklich hier auf Hebräisch zitiert hat. Das kann bis heute jeder fromme Jude auch ganz auf Hebräisch sagen. Und er zitiert hier Bibel, er zitiert hier die Schrift und das ist so das Grundgebet eines jeden Juden bis heute. Höre Israel, unser Herr, der Gott ist einer. Darauf kommt es an, oder der Einzige. Also hier, Jesus zitiert das, wo jeder Jude sagen würde, ja, sehe ich genauso. Jesus war ganz und gar Jude und ist natürlich auch in diesem Kontext groß geworden. Und dann zitiert er weiter den nächsten Teil. Und du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, ganzem Herzen, Seele, Denken und ganzer Kraft. Wenn wir das jetzt aber mit dem Original vergleichen, also nachschauen, wie heißt das eigentlich da, ich habe das mal gemacht, in 5. Mose 5, Vers 6, dann fällt dir vielleicht schon so im ersten Drüberschauen was auf. Das fällt nicht nur uns auf, sondern das ist schon vielen vor uns aufgefallen. Nämlich hier haben wir drei Elemente, die den ganzen Menschen ausmachen sollen, nämlich das Herz, die Seele, die Kraft. Jesus zitiert also hier wieder aus der Bibel, der damaligen Bibel, der jüdischen Bibel, unserem Alten Testament, aber er fügt noch was hinzu. Da sind die drei, die im Original sind, und dann kommt noch ein viertes dazu. Das gibt's nirgends im Alten Testament. Das gibt's auch nirgends sonst in der Literatur, die wir so haben, dass dieser Vierklang ist. Jesus fügt hier etwas hinzu. Er zitiert das Alte Testament, wahrscheinlich sogar in der Sprache, in der es geschrieben wurde. Das konnte jeder fromme Jude damals. Und er fügt was hinzu. Wie kann er das machen? Wie kommt er dazu, etwas zu verändern, Jesus, hier an dieser Stelle? Ich meine, wir sind wieder mal an so einer Stelle, wo wir merken, dass Jesus anders mit dem Alten Testament, unserem Alten Testament, mit der jüdischen Bibel umgegangen ist, als das damals gemacht wurde. Er stellt manchmal die Gebote, relativiert sie, wenn es um das Schabbatgebot geht, also um das Sabbatgebot, oder er stellt es ganz, sagt, das gilt nicht mehr, wenn es um die Reinheitsgebote geht. Jesus geht hier sehr, ja, wie soll man sagen, wie geht er hier mit der Bibel um? Jesus erweist sich auch hier als der Herr über die Schrift. Jesus ist der Herr der Schrift. Er muss sich nicht sklavisch an das halten, was da überliefert wurde, so wie ein frommer Jude das machen musste, sondern er kann hier etwas an dieser Stelle dazufügen. Weil er der Herr ist über die Schrift. Er ist der, der die Autorität hat, Gottes Wort zu sagen und auszulegen. Und so ist das an dieser Stelle wieder. Er fügt etwas hinzu. Warum macht er das? Wieso könnte Jesus als der Herr über die Schrift dies zu dem Gebot hinzugefügt haben? Das ist eine spannende Frage. Und da gibt es, wie immer, unter den Schriftgelehrten heutiger Zeit jede Menge Auslegungen, Exegeten, jede Menge Überlegungen, warum er das gemacht haben könnte. Ich habe mir so überlegt, dass Jesus etwas aktualisiert hat, nämlich für seine Zeit damals. Etwas, was vielleicht vor damals 1300 Jahren, als Mose das von Gott gesagt bekommen hat, noch nicht aktuell war. Vielleicht war da etwas Wichtiges zu ergänzen. Und jetzt kommt's hier ja aufs Denken an. Also mit deinem ganzen Verstand. Das ist eine spannende Sache, dass gerade das hinzugefügt wurde. Meine Lösung wäre die, dass der Verstand oder das Denken noch mal eine ganz andere Rolle gespielt hat in der Zeit, als es vorher der Fall gewesen ist. Seit Alexander dem Großen, 356 bis 323, muss man wieder ein bisschen Mathe beherrschen, rückwärts rechnen, also 33 Jahre alt ist der Mann geworden und hatte einen enormen Einfluss. Der hat die ganze damalige Welt erobert und danach war alles griechisch. Alle haben Griechisch gesprochen, konnten zumindest so ein bisschen, und die griechische Kultur hat alles geprägt. Und das gilt nicht nur bis nach Indien, wo er da gewesen ist, sondern das gilt auch in Israel. Also ab etwa 200 vor Christus wurde Israel sehr stark vom Hellenismus geprägt, also vom griechischen Denken. Das war schick, das war angesagt, das war modern und danach haben sich alle gerichtet. Es hat also einen großen Einfluss gehabt, auch in Israel. Und ich vermute, dass Jesus, er hat uns das hier nicht gesagt, es gibt hier keine Anmerkung zu diesem Text, warum er Denken dazu gefügt hat, aber ich vermute, dass er damit versucht, auf ein Problem einzugehen, nämlich, dass Glaube nicht mehr ganzheitlich verstanden wird, so wie es bis dato war, hier Herz, Seele, Kraft, das meint den ganzen Menschen in seiner Ganzheit, sondern es wurde zur Verstandessache Religion. Also wenn du Griechisch hörst, antik, dann denken, ich jedenfalls, vielleicht geht's dir ähnlich, denkt man an irgendwelche Philosophen, Platon, Sokrates, Aristoteles und was die alles Wichtiges gesagt haben. Und davon ist die Kirche dann auch später geprägt worden. Es geht um ein intellektuelles Durchdringen des Glaubens. Und manchmal hat man den Eindruck, wenn ich das verstanden habe, dann ist es das, worauf es ankommt. Hauptsache, ich habe es richtig verstanden. Ich habe die richtigen Erkenntnisse, ich weiß, wie das alles zusammenhängt. Und dann bin ich fertig. Oder auch eine Gesetzesreligion, wie sie ja damals vorherrschte, funktioniert ja genauso. Hauptsache, ich habe die Gesetze Gottes verstanden. Ich weiß, wie sie anzuwenden sind und dann bin ich fertig mit dem Glauben. Dann weiß ich, wie Glaube geht. Und ich vermute, dass Jesus sich an dieser Stelle deutlich macht, es gehört noch mehr dazu. Es geht nicht nur darum, mit dem Denken den Glauben zu durchdringen, das zu verstehen. So wichtig das ist, wird nachher auch nochmal vorkommen, aber es geht um mehr, es geht um den ganzen Menschen. Glaube oder Religion ist nicht nur eine Verstandessache, sondern es betrifft alles, den ganzen Menschen. Deswegen hat er das wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, hinzugefügt. Aber schon wenn wir die erste Anweisung hier haben, du sollst lieben den Herrn, dein Gott, dann merken wir, ja, das klingt jetzt nicht unbedingt erstmal nach Verstandesangelegenheit. Also wenn man jemanden liebt oder verliebt ist, dann hat das meistens ja relativ wenig mit Verstand zu tun. Manchmal ist es sogar ein bisschen töricht, wie wenig das mit Verstand zu tun hat. Man kann Liebe zeigen, also dass man jemanden liebt, merkt man im Verhalten. Ich kann mich liebevoll verhalten, aber dass ich jemanden liebe, würden wir ja sagen, das kann ich ja nicht machen. Also Liebe kann man weder bezahlen, noch kann man es befehlen. Und das wundert uns vielleicht an dieser Stelle, dass uns das hier so als so eine Art Auftrag entgegenkommt. Du sollst lieben, Gott auch noch. Also den man noch nicht mal sieht, wo man noch nicht mal genau weiß, wie geht das eigentlich. Und dann ist das ein Befehl, das kann ich doch gar nicht machen. Ob ich Gott liebe oder nicht, ja Mensch, wie soll ich das denn machen? Ich kann natürlich mich verhalten entsprechend, das schon, aber das schafft doch Liebe nicht. Sondern das Verhalten folgt doch aus dem, was ich fühle, glaube, lebe, bin und erst nicht durchs Verhalten entsteht es. In der Bibel, in dem, was wir von Jesus her lernen, wer Gott ist und wie Gott zu uns ist, ist unsere Liebe zu Gott Resonanz, Widerhall von dem, was Gott schon längst in meinem Leben tut, von dem, was Gott schon angefangen hat. Also ich liebe nicht Gott aus meiner Kraft heraus, sondern ich spiegele das oder das halt wieder in meinem Leben, was Gott schon längst in meinem Leben angefangen hat und getan hat. Wenn ich sage, ich entschließe mich, Gott zu lieben, dann ist das eine Folge von dem, was Gott schon längst getan hat. Es ist nicht mein Tun. Ich habe euch auf den Sonntagsbriefen in der Mitte da ein paar, weiß nicht, ob man sowas Gedichte nennt oder Kurzworte von Hans-Joachim Eckstein aufgeschrieben, der diese Wahrheit der Resonanz etwas zum Ausdruck bringt. Und ich will uns diese drei, ich nenne sie jetzt mal Gedichte, vorlesen und versuchen, muss dann dazu, glaube ich, gar nicht viel mehr sagen. Das erste heißt Wachsen in der Liebe. Mehr lieben kann uns Gott gar nicht, als er es schon immer getan hat und uns in Christus zeigt. Aber wir können immer mehr erkennen, wie sehr er uns liebt. So brauchen wir nicht erst Gott zu lieben, damit er uns lieben kann, sondern wir wachsen in unserer Liebe, wenn wir erkennen, dass er uns schon immer vollkommen geliebt hat. Mit Gottes Augen sehen. Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Sei nicht so ungnädig mit dir. Dein Gott ist es auch nicht. Wenn du dich selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könntest, dann hätten sich deine Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt. Und besonders geliebt, das Besondere an der Liebe ist, dass sie dem Geliebten das Bewusstsein seines unermesslichen Wertes und seiner außergewöhnlichen Bedeutsamkeit gibt. Das Besondere an der Liebe Gottes ist, dass sie dieses Bewusstsein der Einzigartigkeit jedem Einzelnen unter Milliarden von Menschen zu schenken vermag. Meine Liebe zu Gott ist Resonanz der Liebe Gottes zu mir. Gott hat gezeigt, wie sehr er unter Milliarden von Menschen jeden Einzelnen, dich und mich, liebt. Zum einen, wie er uns wunderbar geschaffen hat, daran können wir das erkennen, sehr unterschiedlich, einzigartig und nicht nur zu guter Letzt, sondern besonders in dem, was Jesus gesagt hat, gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist und dass er schließlich für uns am Kreuz gestorben ist und auferweckt wurde. Das ist Zeichen der Liebe Gottes zu uns, die er zu uns hat, ohne dass wir überhaupt irgendwas vorher dazu tun könnten. Und wenn wir antworten darauf, dann ist es nicht unser Tun, nicht etwas, was wir jetzt tun müssen, damit wir Gott gefallen, sondern etwas, was er schon längst in uns angefangen hat. Oder anders gesagt, wir lieben Gott nicht, damit er uns liebt. Das ist Religion. Ich kann nicht beurteilen, wie das in allen Religionen ist, aber was ich so mitbekomme, das ist Religion. Ich muss mich anstrengen, damit Gott mich lieben kann. Ich muss mich an die Gebote und die Gesetze halten. Ich muss dies und jenes und alles Mögliche, damit ich dann hoffe, dass Gott sich mir zuwendet. Es ist genau andersrum. Wir lieben Gott, weil er uns in Christus schon längst geliebt hat und uns heute seine Liebe schenkt durch seinen Heiligen Geist. Sogar in unser Herz, sagt Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Also wenn es hier heißt, du sollst Gott lieben, dann ist das ein Auftrag. Aber dann fordert uns das heraus, auf das zu antworten, zu reagieren, das wahrzunehmen, was Gott schon in unserem Leben tut. Es ist nicht unsere Leistung, die wir hier bringen müssen, damit Gott Ja sagt zu uns oder damit er uns mag oder was auch immer, sondern es ist Resonanz von dem, was er schon längst in unserem Leben tut. Aber dann, und das soll jetzt hier auch nicht unter den Tisch fallen, wenn wir so das hören, dann betrifft es aber auch unseren ganzen Menschen. Dann ist es nicht der Glaube, dann ist es die Liebe zu Gott nicht etwas für besonders rührende Stunden oder nur für Notlagen oder für den Sonntagmorgen oder was auch immer, sondern dann betrifft es den ganzen Menschen. So wie Liebe zu einem Partner oder Partnerin auch den ganzen Menschen betrifft. Und ich nur sagen kann, das ist dann meine Beziehung, damit, was weiß ich, die Wäsche gewaschen wird oder, keine Ahnung, das Auto geputzt wird oder was auch immer, sondern es betrifft den ganzen Menschen, es betrifft uns ganz und gar. Und so ist es zu der Liebe, die Gott uns schenkt und auf die wir antworten auch, ganz und gar. Die Liebesbeziehung zu Gott betrifft uns ganz und gar mit allem, was unser Leben ausmacht. Und das ist natürlich Herausforderung. Das ist natürlich etwas, wo wir Gott nicht nur eine erste Stelle einräumen, sondern wo er uns komplett in Beschlag nimmt und wir mit ihm unterwegs sind. Und dann drückt Jesus das mit diesen Worten aus der Tora, aus dem Alten Testament aus und umschreibt, was den ganzen Menschen ausmacht. Herz, Seele, Denken, Kraft. Es gibt in der Bibel immer wieder unterschiedliche Zusammenstellungen, wie man den Menschen beschreibt. Nur so Herz, Geist, Seele, Verstand. Also es ist nicht festgelegt. Hier sind diese vier. Ich könnte jetzt sicherlich zu jedem noch etwas sagen. Ich will es in einer etwas abgekürzten Form tun, sonst würde das heute Morgen zu lange werden. Ich habe in einem Buch von einem Mark Batterson, heißt der, oder Batterson, oder wie immer der ausgesprochen wird, Zurück zum wichtigsten Gebot von 2009, so ein paar kleine Hinweise gefunden. Die finde ich sehr spannend und die möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Er sagt, wenn das unser Leben ausmacht, dass die Liebe zu Gott unser ganzes Leben umfasst, dann verändert uns das. Er hat nicht so sehr gesagt, dann müssen wir uns anstrengen, von Herzen zu lieben, sondern er hat danach gefragt, was macht das aus unserem Herzen, wenn die Liebe Gottes tatsächlich unser Leben so prägt? Und er sagt als erstes, wenn wir in dieser Weise Gott lieben, dann wird unser Herz so verändert, dass es zur Barmherzigkeit findet. Das ist das, was Gottes Liebe in uns macht. Wir gehen barmherzig um mit anderen. Wir werden so verändert, dass wir zuerst Menschen begegnen mit Barmherzigkeit. Nicht mit allem anderen, was sonst unser Leben, sicherlich unsere Beziehung ausmacht, so wie Gott mit uns barmherzig ist. Jetzt müsste man viel zum Begriff Barmherzigkeit sagen, aber das führt im Moment zu weit. Aber ich glaube, wir haben so eine Ahnung, dass das die Liebe Gottes unser Herz in dieser Weise verändert. Oder ein Christsein mit ganzer Seele. Seele, was ist das? Seele meint in der Bibel meistens wir als Menschen inmitten dieser Welt, wie wir sind. Also es ist nicht diese Seele, wie das später in der Kirche entwickelt wurde, als irgend so ein Gottesfunken oder was weiß ich, sondern Seele meint immer du und ich inmitten der Welt, wie wir sie wahrnehmen, als Geschöpfe, als Leute, die in dieser Welt ihr Leben gestalten. Und da meint er, wer so von der Liebe Gottes erfüllt wird, der kommt zum Staunen. Er kommt zum Staunen über den Reichtum der Schöpfung. Auch wenn wir im Moment mehr leiden darunter, dass wir Menschen die Schöpfung nachhaltig zerstören. Ich glaube, das ist mehr und das ist das wichtigere Thema. Aber trotzdem glaube ich, wer seine Seele von der Liebe Gottes wahrnehmen lässt oder berühren lässt, der wird zum Staunen finden. Ganz egal, wie wir glauben, wie die Welt entstanden ist, das ist ein völlig anderes Thema. Aber wenn uns das nicht zum Staunen mehr führt, wenn es nicht zum Staunen führt über den Reichtum, den Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat und auch in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Wir inmitten einer von Gott geschaffenen Welt zum Staunen kommen. Und dann vielleicht auch dazu kommen, aktiv zum Erhalt dieser wunderbaren Welt beizutragen. Das wäre sicherlich der nächste wichtige Schritt. Und Verstand ist nicht unwichtig, auch wenn ich gerade gesagt habe, Jesus relativiert das hiermit. Ich glaube, ein von Gottes Liebe geprägter Verstand kommt wieder zur Neugier, so nennt der Autor das. Der ist noch nicht fertig. Der merkt, auch wenn ich vieles verstanden habe, ob es aus der Bibel ist oder in vielen anderen Dingen, ich merke, ich bin immer wieder noch neugierig. Ich könnte immer noch mal was Neues entdecken. Ich kann immer noch mal wieder die Welt anders wahrnehmen. Ich habe viele Antworten, aber ich bin nicht fertig. Ich bin gespannt darauf. Vielleicht kennst du so, ich kenne manche Ältere auch unter uns, wo ich merke, die immer noch, trotz zum Teil doch recht fortgeschrittenen Alters, ganz neugierig sind auf die Welt, auf das, was heute noch ist, wie sich die Welt verändert und es nicht nur als Bedrohung oder so erleben, sondern gespannt sind über das, was sich tut. Eine von Gott gegebene Neugier weiterzufragen, zu überprüfen, nicht nur fertig zu sein. Und mit ganzer Kraft schließlich sagt er, das führt zu ursprünglicher Energie. Das bedeutet, ich setze mich tatsächlich ein. Also das bedeutet, ich von Gott her lasse ich mich bewegen. Wir können nicht die Welt retten, das ist noch nicht unsere Aufgabe. Wir leiden unter den vielen Dingen, die wir in unserer Welt wahrnehmen, in unserer medialen Welt mehr als je. Aber es gibt vielleicht auch in deinem Leben und in meinem Leben so diesen einen Punkt, wo man sagt, da setze ich mich ein. Da lasse ich meine von Gott gegebene Energie hineinfließen. Da will ich was verändern. Und wenn es nur ein ganz kleiner Teil ist. Wer ein Kind rettet, rettet die ganze Welt. Und es gibt ja genug Aussagen auch in dieser Richtung. Also wer seine Kraft von Gottes Liebe erfüllen lässt und in der Liebe Gottes lebt, der hat mehrere Punkte, wo er sagt, im Namen Gottes, da will ich etwas bewegen. Und deswegen hängt auch das, wenn wir all diese Punkte uns anschauen, hängt dieses Gebot der Gottesliebe vom ganzen Menschen unmittelbar zusammen mit der Liebe zum Nächsten, wie dich selbst. Das ist jetzt auch gar ganz verständlich, dass es keine zwei Gebote sind. Jesus sagt ja hier deutlich, das ist ein Gebot, denn so gehört das zusammen. Dort, wo ich mich von der Liebe Gottes berühren lasse und die Liebe Gottes mein Leben verändert, da werde ich automatisch mich hinbewegen zum Nächsten. Dann werde ich den Nächsten lieben wie mich selbst. Ich mich selber annehmen, das hatten wir uns ja mit diesen Gedichten von Hans-Joachim Eckstein deutlich gemacht, wie das zusammenhängt, die Liebe, die Gott zu mir hat und meine eigene, mich selber wahrzunehmen. Und das drängt zum Nächsten. Das ist sozusagen die Grundwahrheit, die in allen anderen Wahrheiten, egal worüber wir reden, über biblische Wahrheiten und manchmal auch streiten, wie wir es verstehen, aber das hängt in allen drin. Wenn das nicht durchscheint, wenn die Liebe Gottes und dass wir Gott lieben und dass wir damit zum Nächsten gedrängt werden, wenn das nicht durchscheint, dann haben wir irgendwas falsch verstanden. Dann stimmt irgendwas nicht mehr. Dann ist etwas ins Ungleichgewicht gekommen. Deswegen möchte ich schließen. Ihr kennt das mit einer Ermutigung, mit dem Versuch, dich zu ermutigen, etwas davon für dich persönlich zu hören. Du darfst die Liebe, die Gott zu dir hat, wahrnehmen und zulassen. Vielleicht ist das eine ganz neue Nachricht, dass Gott dich herzlich lieb hat. Dass er das so gezeigt hat, wie du geschaffen bist und dass er das letztlich in dem gezeigt hat, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat und am Kreuz Jesu und in seiner Auferweckung ist das zu erkennen. Das darfst du zulassen. Du kannst es nicht machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, jetzt lieb mal endlich Gott, sondern deine Liebe zu Gott ist Resonanz oder ist ein Geschenk auf die Liebe Gottes zu dir. Aber ist schon die Frage, wie du damit umgehst. Ob du dein Herz dafür öffnest, ob du das zulässt, dass du merkst, Gott ist da und er will mich bewegen und zieht mich zu ihm. Deine Liebe zu Gott ist Resonanz. Und ein Leben in dieser Liebe, wenn ich also so sage, ja, ich will mit Gott unterwegs sein, im Namen Jesu ist das möglich, ein Leben in dieser Liebe verändert dein ganzes Leben. Es betrifft dein ganzes Leben, nicht nur einen frommen Teil irgendwo für irgendwelche besonderen Stunden, sondern es betrifft dein ganzes Leben. Es verändert dein Herz hin zur Barmherzigkeit oder es verändert deine Seele hin zu einem neuen Staunen über das, was Gott tut und wer er ist. Es verändert dein Denken hin zu einer neuen Neugier, zu einem Gespanntsein auf das, was man noch wahrnehmen und entdecken kann. Und es verändert deine Kraft hin zu einer neuen Energie, zu sagen, ja, ich möchte gerne daran mitwirken, mitleben, dass diese Liebe Gottes erkennbar wird in dieser Welt, in der wir leben. Und deswegen, ein Leben in dieser Liebe wendet sich dem Nächsten zu. Das ist überhaupt nicht voneinander zu trennen. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und auch zu mir selbst, das ist ein Paket. Das kann man nicht voneinander trennen. Ich möchte dich herzlich ermutigen, der Liebe Gottes Raum zu geben, sie zuzulassen und dich davon bewegen zu lassen. Und ich schließe mich wie immer darin auch ganz und gar ein.